Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität sollte das Netz zu einem besseren Ort werden. Wir fragen auf jeden Fall nach. 5 Jahre später, wie wirksam ist dieses Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz heute? Und eine wirksame Methode, 2 Fotografiesammlungen in einer Ausstellung zu verweben, hat man sich in München ausgedacht. Wir hören von einer Theateraufführung im Pflegeheim, sprechen über 15 Bronzestatuen, die über 2 Jahrtausende im Schlamm eines antiken Thermalbeckens in der Toskana lagen und jetzt nach Berlin kommen. Und dann erfahren Sie, warum auch Männer spätestens mit dem Ende der aktuellen Sommerausgabe der Berliner Fashion Week mit gutem modischen Gewissen Shorts tragen können. Das die Themen heute bei Fazit. Schön, dass Sie dabei sind. Es waren eindrückliche Bilder, als Forschende im Herbst 2022 teils meterhohe Bronzefiguren aus dem dampfenden Schlamm eines toskanischen Wasserbeckens gezogen haben. Mehr als 2 Jahrhunderte waren die Bronzen von San Casciano in diesem antiken Badehaus konserviert worden. Und jetzt wird dieser Fund das erste Mal außerhalb Italiens zu sehen sein, in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Und heute Nachmittag konnte ich mit dem Kurator und stellvertretenden Direktor der Antikensammlung der Staatlichen Museen Berlin, Martin Maischberger, sprechen. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Als dieser ganze Schlamm von den Figuren abgewaschen war, was hat man da gesehen bei der Ausgrabung?
Es tauchten Gesichter aus dem Schlamm auf, es tauchten ganze Körper auf, sowohl bekleidete als auch nackte. Besonders eindrücklich war der Moment, als ein nackter junger Mann hervortrat, den man zunächst für einen muskulösen Athleten gehalten hat, wie man es von den griechischen Bildnissen kennt. Und umso größer war die Überraschung, als der junge Mann, der dann da auf einmal vor einem stand, völlig ausgemergelt erschien. Ganz dünne Arme, ganz dünne, lange Beine, die Knieknochen hervortretend, eingefallener Brustkorb, also genau das Gegenteil eines idealen griechischen Athleten, sondern offensichtlich ein von Krankheit ausgezehrter Mensch, der, so dann die spätere Interpretation, um Heilung von dieser Krankheit bei den Göttern erbat.
Wie viele Statuen waren das denn? Und das klingt jetzt auch so, als ob man da ganz neue Erkenntnisse über die Kultur auch erfährt durch diese Bronzen?
Man hat eine unglaublich und unerwartet große Zahl von mehreren Dutzend lebensgroßen Skulpturen gefunden, darunter Köpfe und ganze Statuen. Man hat dann noch unglaublich viel mehr Kleinformatiges gefunden, und zwar Statuetten, menschengestaltige, aber auch Tiere, Eidechsen, Schlangen und einzelne sogenannte anatomische Votive, also einzelne Körperteile, zum Beispiel Hände, Füße, Geschlechtsteile und dergleichen. Und das hat man alles den Gottheiten dort gestiftet, um Heilung zu bitten im Falle von Krankheit oder, wenn man genesen war, dann wieder dafür zu danken.
Wie ist man denn dann vor 3 Jahren auf diese Bronzen überhaupt gestoßen im Schlamm?
Letztendlich war es eine unerwartete Entdeckung. Man wusste zwar immer schon, dass da diese Gegend antikereich war und dass da etwas los war, aber man hat nicht erwartet, dass genau dieses zutage treten würde. Das haben auch die Geoprospektionen vorher nicht erwarten lassen, sondern es war dann letztendlich in dem Moment, als dann dieser Fund getätigt wurde, eine absolute unerwartete Sensation.
Ja, und seit über diese Bronzen von San Casciano berichtet wird, liest man wirklich viele, viele Superlative. Sie selbst haben von einem archäologischen Jahrhundertfund gesprochen. Warum ist das Ihrer Meinung nach so eine wichtige Entdeckung?
Diese Entdeckung ist nicht nur deswegen wichtig, weil sie so unerwartet ist und nicht nur deswegen, weil sie in so großer Zahl und so guter Qualität diese Objekte erbracht hat, sondern weil wir darüber mehr lernen, über das Alltagsleben dieser Menschen, welche Ängste sie hatten, welche Sorgen sie hatten, wie sie dann versuchten, da eine Erlinderung zu finden und Hoffnung zu nähren, wie aber auch zum anderen der Übergang von der etruskischen zur römischen Kultur vonstatten ging. Das war nämlich mitnichten eine gewaltsame, plötzliche Übernahme der Römer, sondern es war ein langsamer Prozess von Assimilation, Angleichung, gegenseitiger Annahme von Sachen. Das drückt sich bei den Funden von San Casciano unter anderem darin aus, dass dann die etruskische Schrift und Sprache noch lange Zeit in Gebrauch war, als längst schon Rom eigentlich das Sagen hatte und somit auch klar war, das ging also doch sehr viel langsamer und auch wahrscheinlich friedlicher vonstatten als bisher angenommen.
Dadurch dürfte das internationale Interesse an den Bronzen jetzt auch recht hoch sein. Sie wurden jetzt an 3 Stationen in Italien ausgestellt. Und jetzt sind sie eben in der James-Simon-Galerie das erste Mal außerhalb von Italien zu sehen. Ich denke mal, das Interesse dürfte auch in Paris oder London groß gewesen sein an einer Ausstellung. Wie haben Sie das geschafft, diese Bronzen jetzt zuerst nach Berlin zu holen?
Da kamen wirklich viele glückliche Umstände zusammen. Zum einen war es so, dass wir letztes Jahr mit Italien eine Restitution vereinbart haben von etwa 25 Objekten, die ein paar Jahrzehnte im Besitz der Antikensammlung waren und von denen dann aber Zweifel bezüglich der Rechtmäßigkeit der Ausgrabung und des Exportes auftauchten. Wir haben dann in Einvernehmen mit den italienischen Institutionen, Personen dann diese Objekte zurückgegeben. Und es kam dann zum Versprechen sowohl langfristiger Leihgaben, die erhalten wir in der kommenden Woche, als auch kurzfristiger. Kurzfristiger eben dieser Bronzen aus San Casciano, die in diesem Moment in Italien gerade auf dem Gipfel ihrer Popularität waren. Da kam uns natürlich dann auch zu Pass, dass wir etwas zu bieten hatten, einen prominenten Ausstellungsort. Die James-Simon-Galerie, so jung sie ist ja erst 2019 eröffnet worden, hat schon einen Namen, der natürlich mit der Museumsinsel selbst verknüpft ist. Das heißt, man hatte sofort auch seitens Italien erkannt als eine Chance, als eine Gelegenheit, diese prominenten Funde im Ausland auch schön zu zeigen.
Und für die festliche Eröffnung am Freitagabend reist dann auch der italienische Kulturminister Alessandro Giuli mit einer Delegation an. Das zeigt also auch nochmal, dass diese Leihgabe für Italien auch eine wichtige Geschichte ist. Wie schätzen Sie denn die Beziehung zwischen Italien und den staatlichen Museen derzeit ein? Hat sich da mit dem Amtsantritt von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und mit ihrem neuen Kulturminister, der seit 2024 dabei ist, etwas verändert für Ihre Arbeit?
Nein, tatsächlich kann man mit Fug und Recht sagen, dass sich die Beziehungen sowohl auf der persönlichen, der Fachebene, als auch auf der institutionellen Ebene, als auch auf der gesamtpolitischen nicht verändert hat. Es war sogar so, dass der Vorgänger des jetzigen Kulturministers, Gennaro San Giuliano, mit seiner damaligen Amtskollegin Claudia Roth von den Grünen, also denkbar gegen gegensätzliches politisches Spektrum, fast schon eine Art Freundschaft verband. Es war tatsächlich die beiden, unter deren Ägide dann auch das Versprechen ausgesprochen wurde, die Bronzen von San Casciano nach Berlin zu bringen. Das heißt also, die politischen Verhältnisse, damals noch eben mit der Ampelregierung in Deutschland und der damals schon Meloni-Regierung, jetzt einer schwarz-roten Regierung in Deutschland, die haben sich in keiner Form verschlechtert. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt auch mit der neuen Regierung der Kontakt durchaus gut jetzt schon ist.
Jetzt gibt es bei dieser besonderen Ausstellung auch für die Besuchenden einige, sag ich mal, ungewöhnlichere Angebote. Ich habe von einem Workshop gelesen mit dem Titel Einladung zum Verweilen. Das soll eine Art Slow-Workshop sein. Was ist das und wie kann man den Bronzen da auch nochmal auf eine andere Art und Weise als mit einem klassischen Museumsbesuch begegnen?
Das fängt schon mit dem Mobiliar der Ausstellung an. Es gibt gemütliche Ecken, auf denen man tatsächlich anders als nur im Stehen vor den Vitrinen sich aufhält. Es gibt Mitmachstationen, Feedbackstationen und es gibt verschiedenste Formate für Schulklassen, aber eben auch in Kooperation mit dem Medizinhistorischen Museum, sich Gedanken zu machen über die Fragen der Menschheit, von Gesundheit, von Krankheit, von Heilung und auch von Glauben.
Gemütlich die Sensation aus dem Schlamm betrachten, das geht dann ab Samstag in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Vielen Dank für das Gespräch, Martin Maischberger.
Vielen Dank an Sie.
Die Zahl strafbarer Hasspostings im Internet ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Und das, obwohl der Bundesrat heute vor 5 Jahren dem Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität zugestimmt hat. Mit einer effektiveren Strafverfolgung wollte man Demokratie und Meinungsfreiheit in Deutschland damals schützen. Sina Laubenstein arbeitet als Programmdirektorin beim Institute for Strategic Dialogue und mit ihr habe ich heute am frühen Abend gesprochen. Hallo Frau Laubenstein.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Laut Bundeskriminalamt ist die Zahl der strafbaren Hassbeiträge seit Jahren stark angestiegen. Die von der Polizei erfassten Fälle hätten sich von 2021 bis 2024 mehr als vervierfacht. Und um die Dimension mal klarzumachen, für 2024 spricht das BKA von 10.732 gemeldeten Fällen. Wie erklären Sie sich diesen Anstieg?
Ich glaube, es gibt tatsächlich verschiedene Faktoren, die diesen Anstieg erklären. Einerseits, und das ist eine sehr positive Lesart, ist natürlich das Bewusstsein für Hassrede und das Bewusstsein dafür, dass man sowas tatsächlich zur Anzeige bringen kann, dass man sowas melden kann, gestiegen. Andererseits, und das wäre dann eher der negative Ausblick sehen wir natürlich auch, dass sich diskriminierende Sprache, Abwertungen immer mehr normalisieren. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir sehen, im politischen Raum normalisiert sich diese Sprache. Das hat damit zu tun, dass der, ich sage es mal in Anführungszeichen, der gesellschaftliche Aufschrei auch ausbleibt. Aber wir sehen, Hass wird nicht nur wahrgenommen und gesehen, es wird auch akzeptiert.
Ich meine, das merkt man ja schon, wenn man sich selbst mal durchs Netz bewegt, wie viel Hass und Hetze es gibt, auch in Kommentarspalten, in den sozialen Medien. Und es wird vermutlich ja auch wenn das Bewusstsein sozusagen oder die Sensibilisierung größer ist als in 2020 für diese Fälle, weitaus mehr Vorfälle geben, die nicht offiziell gemeldet wurden. Wieso bekommen wir dann als Gesellschaft dieses Problem nicht in den Griff?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Wir werden dieses Problem nicht mit Gesetzgebung und Regulierung alleine in den Griff bekommen. Dieses Gesetz ist auch wichtig. Genauso ist es wichtig, über effektive Regulierung zu sprechen. Aber wir brauchen sehr viel mehr als diese Texte. Wir brauchen die praktische Umsetzung davon. Wir brauchen einen politischen Willen, um das voranzutreiben. Das heißt auch, dass wir PolitikerInnen brauchen, die sich einsetzen können für den Digital Services Act, für das Digitale Dienstegesetz. Wir brauchen Medienkompetenz, Demokratiekompetenz, Digitalkompetenz, auch den Willen als Gesellschaft, Unsicherheit einen Moment auch aushalten zu können und uns selbst zu reflektieren. Also es sind ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen müssen. Das heißt, wir werden dieses Problem auch niemals in den Griff bekommen, wenn wir uns nur auf Gesetzgebung verlassen.
Wie können dann diese ganzen vielen Baustellen parallel bearbeitet werden, ohne dass da sozusagen alle in ihrem stillen Kämmerlein an einer Lösung arbeiten, die vielleicht aber nur funktioniert, wenn man eben diese Ebenen zusammendenkt?
Das ist genau der Punkt. Wir müssen raus aus diesen stillen Kämmerchen, wo wir alleine vor uns hinarbeiten. Wir brauchen Kommunikation und Kommunikation ist tatsächlich der Schlüsselbegriff. Wir brauchen den Austausch zwischen den verschiedenen AkteurInnen, also Politik, Medien, Wissenschaft, Bildung, die müssen zusammengebracht werden und an Lösungen auch arbeiten. Wir müssen uns über Zukunftsszenarien Gedanken machen und ja, genauso überlegen, wie wollen wir, dass das Internet aussieht, wie wollen wir als Gesellschaft auch zusammenleben.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen wollen, lohnt vielleicht auch nochmal der Blick zurück. 2020, seit der Zustimmung des Bundesrats, hat sich natürlich auch in unserer Gesellschaft viel verändert, aber auch die Technik hat sich weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile Deepfakes, all das hat ganz andere Dimensionen. Muss da so ein Gesetz nicht auch aufgrund von technologischem Wandel angepasst werden? Oder war die Formulierung 2020, ich sag mal, schon weitsichtig genug, um auch diese Entwicklung mit ins Auge zu fassen?
Einerseits natürlich, das Gesetz befasst sich mit Phänomenbereichen, die vor und nach dem Internet auch Bestand haben. Also Rechtsextremismus und Hass sind keine Phänomene, die wir nur aus dem digitalen Raum kennen. Gleichzeitig, wie Sie sagen, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Wir sehen neue Wege, Instrumente, Tools, wie sich Hass im Netz weiterverbreitet, KI, die technologischen Möglichkeiten haben sich verändert. Wir brauchen Gesetze, die flexibel, agil genug sind, darauf zu reagieren. Genauso müssen wir als Gesellschaft flexibel und agil genug sein, das anzuerkennen und damit umzugehen.
Ja, und ein weiterer Aspekt ist ja, dass viele Hasskommentare beispielsweise auf Plattformen entstehen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Wie groß sehen Sie da auch die Verantwortung von Unternehmen wie X, vormals Twitter, Facebook oder Telegram? Die wollte man damals 2020 auch stärker mit einbeziehen?
Die Verantwortung sehe ich durchaus bei den Plattformen. Genau aus diesen Gründen hat man ja auch Regulierungsrahmen wie den DSA geschaffen, um die Plattformen auch weiter in die Pflicht zu nehmen und hier auch eindeutig festzulegen, was die Verantwortung sind. Das heißt einerseits das Runternehmen von illegalen Inhalten, aber auch das Monitoring von systemischen Risiken, beispielsweise zu genderbasierter Gewalt oder rund um demokratische Diskurse und Wahlen. Wir brauchen die Plattformen. Die Plattformen müssen hier auch mitziehen. Gleichzeitig sehe ich nur bedingt Willen, dass die Plattformen hier proaktiv vorgehen, geschweige denn sich an bestehende Regeln halten. Also ich glaube, hier müssen wir auch genauer hinschauen, um auch in die Kommunikation mit den Plattformen zu gehen und hier einzufordern, was längst schon in Gesetzestexten liegt. Gleichzeitig, ganz zentraler Punkt, viel Hass, der im digitalen Raum passiert, nicht alles davon ist illegal. Das heißt, wir brauchen mehr als eben nur dieses Gesetz, mehr als nur die Regulierung, um gesamtgesellschaftlich damit umgehen zu lernen.
Ja, und wie kann man dieses Mehr dann erreichen?
Einerseits müssen wir eine Sprache finden, um DSA, Rechtslage, Regulierung zugänglich zu machen, breiter zugänglich zu machen. Der zweite, sehr große Aspekt ist, wir brauchen Investitionen. Einerseits in die Zivilgesellschaft, in die Forschung, in die Bildung. Und es ist nichts, das sich schnell erledigen lässt. Das heißt, wir brauchen langfristige Investitionen in den verschiedenen Bereichen, um sicherzustellen, dass wir die Demokratie schützen können. Denn ohne diese Förderung, ohne das Geld in die Hand zu nehmen, um sehr salopp zu bleiben, kriegen wir das nicht hin, dass die Demokratie langfristig überlebt und geschützt wird.
Vielen Dank, Sina Laubenstein vom Institute for Strategic Dialogue.
Vielen Dank.
Heute, vor 5 Jahren, hat der Bundesrat dem Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität zugestimmt.
Fazit.
In Berlin muss gespart werden. Das trifft alle, auch die Kultur. Die Kürzungen sind querverteilt über Institutionen, Szenen und Projekte. Die Modebranche, die wird von diesen Einsparungen bei öffentlichen Förderungen allerdings nicht so stark getroffen. Zum Beispiel werden die beiden jährlichen Ausgaben der Berlin Fashion Week weiterhin mit 4 Millionen Euro gefördert. Die Sommerausgabe dieser Show ist heute zu Ende gegangen und für Fazit war Linda Schildbach seit Montag mit dabei. Hallo Linda.
Hallo.
4 Tage Fashion Week Trubel sind vorbeigegangen in Berlin und ich habe mich gefragt, ob man das in der Stadt eigentlich sieht. Sind die Leute anders gekleidet in der Zeit?
Also man sieht, dass in gewisser Weise der Fashion-Zirkus, so wie wir die Leute nennen, die von einer Stadt zur anderen reisen, die sind schon da. Es sieht manchmal schon ein bisschen besser aus in den Straßen. Die Leute sind ein bisschen besser gekleidet.
Also ja. Berlin blüht dann auf für 4 Tage. In der Mode lebt man ja mit einem Bein eigentlich immer schon in der Zukunft. Der Fokus bei dieser Ausgabe der Berlin Fashion Week lag auf den Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2026. Was erwartet uns da?
Also uns erwartet viel Freiheit. Und man kann vielleicht sagen, auch ein bisschen Realitätsflucht. Sommerfrische, Poesie, Blumen, das sind so Rückzugsorte, die die Designerinnen und Designer diese Saison für uns kreiert haben. Das fängt aber trotzdem ein bisschen mit so Einwirkungen aus der Realität schon an. Also ein Krankenwagen, aus dem die Models steigen. Das war so eine Show vor der Volksbühne und die wurden dann von Krankenschwestern versorgt. Es gab eine andere Show, die hieß Milieuschutz, wo so ein bisschen immobilienmaklermäßig aussehende Menschen auf dem Laufsteg liefen, die auch so ein bisschen so untot-zombiehaft waren. Also man merkt, es wirkt sich schon so ein bisschen rein. Berlin Fashion Week ist ja auch so ein bisschen, wenn es nicht im Bunker ist, dann ist es auf einer Baustelle. Aber dieses Mal war dieser Ort, diese besagte Baustelle, auch in so einem Bürokomplex am Kurfürstendamm und der hat sich dann wunderbar verwandelt in ein zum Beispiel Sommer mit Picknick und Lavendelzweigen. Also man möchte sagen, die Designer versuchen hier positive Antworten zu finden auf diese schwierige Zeit, in der wir leben und geben uns was Schönes.
Ja, so irgendwie fast schon leicht romantisch verklärt klingt das.
Poesie, unbedingt.
Sommerfrische. Wie sieht das dann konkret in der Kleidung aus?
Wir müssen uns vorstellen, ich habe ganz viel Business-Kleidung gesehen schon, also sehr gut geschneidert, Nadelstreifen, Anzüge oder auch so Kostüme. So Office-Looks kann man sich vielleicht vorstellen, dekonstruiert, wo dann vielleicht so ein Ärmel an die Schulter ran genäht wurde. Und man sieht diese Nähte quasi noch, aber es ist sehr kunstvoll, sehr gut gemacht. Also einmal diese ernste, seriöse Mode, sehr viel Blazer. Wir haben so eine Art Ballkleidung, auch für Männer. Also das heißt Smoking-Elemente, also sehr schicke Elemente, festliche Elemente. Und es wäre trotzdem nicht Berlin, wenn wir nicht auch irgendwie so Trainings-, Jogginganzug hätte, die hochstilisiert sind, also sehr luxuriös aussehen. Und vielleicht von den Farben ein paar Ideen, was ich auffällig fand. Wir haben viel Grau, Weiß, Cremefarben und Schwarz, was kommt. Und dazu immer eine Farbe, Bordeaux-Rot, Grün, Flieder. Also man muss sich vorstellen, das ist ein bisschen der Farbkreis dazu. Und dann haben wir immer wieder Elemente, wo wir Text haben auf der Kleidung. Solche Art Fransen, entweder vom Ende der Kleidung, die so schweben oder vielleicht auch mal auf dem Shirt dann so runterfallen. Wir haben Schleifen und Blumen, sehr wichtig. Die Männer tragen Shorts. Und wir sind immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit. 90er Jahre, 60er Jahre, Babydoll-Schnitte oder ganz weit Anfang des 20. Jahrhunderts geht's auch zurück.
Es klingt verhältnismäßig alltagstauglich, muss ich sagen. Insgesamt gab's 36 Shows in dieser Saison zu sehen. Wie viele konntest du mitnehmen und was waren die Höhepunkte?
Ja, ich habe gut ein Drittel gesehen. meine Augen können auch fast nicht mehr. Mein Höhepunkt, es gab zwei, einmal Milk of Lime, die sollte man sich merken, ein Duo. Das sind Abgänger der Royal Academy of Fine Arts, Nico Verhegen und Julia Ballard. Und deren Show hieß Chime, also Glockenschellen. Und es war eigentlich wirklich unter dem Motto We Demand Poetry, wir verlangen Poesie, auch ein Text, der auch auf einem Shirt stand. Und das war wirklich sehr, sehr gute Handwerkskunst. Wir haben so Lederriemen, an die so silberne Schellen geknöpft wurden. Das ist so ein Oberteil gewesen, das wirklich wie ein Kunstwerk aussah. Lange Röcke, transparent viel. Wir haben Blazer, die sehr fein und schön geschnitten sind, fast so überlagert, wo auch die Schultern nochmal so extra Elemente haben. Ich möchte gar nicht zu viel sagen, aber das ist wirklich etwas, was man sich merken sollte. Milk of Lime, da ist wirklich die Handwerkskunst bis ins Detail da. Also bis ein Blumenbouquet aus Leder, wo aber die Dornen aus Metall sind. Das andere absolute Highlight, GmbH. Das ist auch schon immer so ein bisschen der Headliner von der Berlin Fashion Week. Die waren ja früher auch in Paris, sind wieder zurück nach Berlin gekommen. Die haben im Palais am Funkturm gezeigt. Das war wirklich das Palais am Funkturm. Das ist so ein klassischer 50er Jahre Ballsaal. Die sind sehr politisch, GmbH. Und die haben auch mit einer Schweigeminute für die Opfer und für die getöteten Menschen in Gaza begonnen. Benjamin Alexander Huseby und Serhat Ijik haben da eine Kollektion gezeigt, die aber nicht auf das Grausame geht, auf den Horror, sondern sind zurückgegangen auf Kindheitsrituale, auf Rituale des Aufwachsens. Sie haben sich auf Freude konzentriert, auf Verspieltheit und Glück. Und man muss sich diesen quasi Ballsaal im Funkhaus vorstellen mit zwei riesigen Treppen. Und dort sind dann die männlichen Models angekommen mit dramatischer Musik, wie so ein bisschen in so einem Mantel- und Degen-Film. Wir haben Satin-Capes, Hemden, Boxershorts, hier auch stilisiert. Es gibt solche Schärpen, weil das Ganze geht zurück auf das Sünnet, dieses Beschneidungsritual, diese Feier aus der Kindheit bei Muslimen, die ja diese kleinen Prinzen auch manchmal so sind. Und das ist das, was sich dann wieder in diesen Kollektionen zeigt, auch manchmal mit so Schärpen und Schleppen, um es vielleicht kurz zu halten, weil man kann so lange über diese Kollektion reden, die emotional war, politisch und ergreifend, handwerklich sehr, sehr gut. Und ich finde, sie haben es wirklich geschafft, die Männermode sinnlich weiterzubringen. Und das ist ja in der Zeit von toxischer Männlichkeit etwas, was wirklich wohltuend ist.
Ja, du klingst sehr begeistert und hast eben gerade auch angesprochen, dass GmbH beispielsweise als Headliner jetzt auch wieder zurückgekommen sind nach Berlin. Berlin ist ja eher bekannt für kleinere Labels und Designer und ich habe es eingangs erwähnt, der Senat fördert die Kreativwirtschaft hier auch ganz offensiv. 4 Millionen Euro fließen rein. Lohnt das denn?
Also es lohnt sich, was man auf dem Laufsteg sieht und wirklich sieht, dass hier Möglichkeiten bestehen für junge Designer auch wirklich Shows zu machen. Aber im Sommer ist es natürlich so, dass ich gemerkt habe, William Fan, was ein bekannter Designer ist, auch der französische Designer Lou de Bittoli, die hat nur Showrooms und ich habe mit Laura Gerte gesprochen, eine recht, ich sag jetzt mal junge Designerin, die hatte am Montag eine auch sehr tolle Show, die macht viel mit Recycling und bereits existierenden Textilien und die hat mir gesagt, das war eigentlich auch ihre letzte Sommerschau, weil es kostet zu viel Geld, zu viel Zeit und man muss auch Konzepte finden, quasi zwei Schauen zu machen. Und sie hat gesagt, sie wird auch im nächsten Sommer quasi auch vielleicht auf einen Showroom oder auf ein Video gehen.
Das heißt, Berlin wird sich ja bei den Big Four der Modewelt, Paris, Mailand, New York und London wahrscheinlich nicht unbedingt auf Platz 5 positionieren in Zukunft. Wie siehst du das?
Ja, weil Kopenhagen natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Ich habe jetzt gehört, dass London ein bisschen zurückfällt durch Brexit. Alles ein bisschen teurer geworden ist, auch Stoffe ranzubekommen und auch für die jungen Designer da. Also da ist eine Chance. Ich habe mit dem Kölner Designer Mario Keine von Marke geredet. Auch eine sehr, sehr tolle Show gewesen. Der Sommer, den ich nie hatte, kann man sich merken. Und er hat mir gesagt, warum Berlin für ihn wichtig ist.
Für mich ist Berlin ein perfekter Punkt, als junge Brand zu zeigen. Weil erstens hat sich die Fashion Week so unglaublich gut entwickelt, aber vor allem ist auch der Support hier unglaublich gut. Und diese Menge an internationalen Gästen zum Beispiel oder auch nationaler Presse zu haben, ist wirklich als junge Brand nur hier möglich. Würde ich in Paris zeigen, müsste ich wirklich hart kämpfen, um nur einen Mini-Prozentsatz von diesen Gästen zu bekommen.
Also das war Mario Keine, der Designer von Marke und also man könnte sagen, aus Designersicht ist dann Berlin wirklich schon sehr spannend und auch Milk of Lime, eins meiner Highlights, die haben auch gesagt, die Berlin Fashion Week ist die einzige, wo wir uns frei fühlen.
Vielen Dank, Linda Schildbach, für die Eindrücke. Die Berlin Fashion Week ist heute nach 4 Tagen zu Ende gegangen.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Am Markusplatz in Venedig hat ein neues Kunstmuseum eröffnet, das San Marco Art Center, abgekürzt SMAC. Seine Räume wurden von dem britischen Star-Architekten David Chipperfield gestaltet, wie heute das Monopol-Magazin berichtet. Der neue Kunstort befindet sich in den alten Prokuratien, einem der Bauten, die den meist von Touristen bevölkerten Platz einrahmen. Das Gebäude mit Arkadengang war rund 500 Jahre lang für die Öffentlichkeit unzugänglich. Auf mehr als 1000 Quadratmetern Fläche sollen nun jährlich 2 bis 4 Ausstellungen zu sehen sein. Das Eröffnungsprogramm ist dem australischen Architekten Harry Seidler und der koreanischen Landschaftsarchitektin Jung Young Soon gewidmet. In Nordrhein-Westfalen ist zum ersten Mal ein Preis verliehen worden, der das kreative Wirken der Kunstvereine fördern soll. Der neue Weltstern-Förderpreis geht an Vereine, die mit innovativen Konzepten und bürgerschaftlichem Engagement neue Impulse für die Kunstlandschaft in NRW setzen. Die von einem Unternehmer gestiftete Fördersumme beträgt insgesamt 100.000 Euro. 4 Preisträger wählte die Jury aus. In der Kategorie Außergewöhnliches Jahresprogramm wurde der Kunstverein Bielefeld ausgezeichnet. Für eine herausragende Ausstellung wurde der Dortmunder Kunstverein prämiert. Die Temporary Gallery, Zentrum für zeitgenössische Kunst in Köln, erhielt den Preis für ihr großartiges Engagement und eine besondere Anerkennung ging an den neuen Essener Kunstverein. In Deutschland gibt es mehr als 300 Kunstvereine, viele von ihnen gemeinnützig, die in Städten und auf dem Land Plattformen für zeitgenössische Kunst sind. In Südtirol tragen seit mehr als 100 Jahren viele Hütten die Namen deutscher Städte. Der Vorschlag, das zu ändern, sorgt laut Süddeutscher Zeitung für Aufregung. Demnach kochte die Empörung schnell hoch, vor allem in rechtskonservativen Kreisen in Südtirol. Die Vizepräsidentin des Alpenvereins Südtirol, Ingrid Beikircher, aber findet, dass es in den wenigsten Fällen noch einen Bezug zu den Orten in Deutschland gibt. Daher seien die Namen nicht mehr zeitgemäß. Deutsche Städtenamen für Südtiroler Schutzhütten. Diese Tradition geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Es gibt oder gab unzählige Beispiele, etwa die Kasseler Hütte oder die Magdeburger Hütte. Die Schauspielerin Anita Kupsch ist tot. Sie starb heute im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie die deutsche Presseagentur von ihrem Ehemann erfuhr. In der Serie Praxis Bülow-Bogen spielte Kupsch in den 1980er und 90er Jahren die Arzthelferin Gabi Köhler. Geboren wurde Anita Kupsch 1940 in Berlin. In den 1960er Jahren begann sie ihre Schauspielkarriere zunächst am Theater. Sie arbeitete mit Kollegen wie O.E. Hasse, Helmut Keutner und Rudolf Platte. Neben dem Theater spielte sie auch Kabarett. Obwohl das Fernsehpublikum sie vor allem mit Praxis Bülow-Bogen verbindet, war Kupsch eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen Deutschlands. In fast 100 Rollen war sie zu sehen. Und auch aus Hollywood gibt es eine traurige Nachricht. Der US-Schauspieler Michael Madsen, bekannt aus vielen Quentin Tarantino-Filmen, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner Agenten erlag er in seinem Haus in Kalifornien einem Herzinfarkt. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des kriminellen Psychopathen Mr. Blonde in dem Film Reservoir Dogs. In seiner mehr als 40-jährigen Karriere wirkte Madsen bei über 300 Produktionen mit, darunter Thelma & Louise, Donnie Brasco und Once Upon a Time in Hollywood.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Heute Abend ist im Berliner Pflegeheim am Kreuzberg ein besonderes Theaterstück über die Bühne gegangen. Neben dem Theaterensemble Papillons, in dem Menschen mit und ohne Demenz und professionelle KünstlerInnen spielen, stand der Tod mit auf der Bühne. Totenwache heißt das neue Stück von Regisseurin Christiane Vogt. Es ist schon ihre 8. Arbeit mit dem Ensemble. Und unser Theaterkritiker Tobi Müller war bei der heutigen Premiere dabei und ist jetzt live hier im Studio bei Fazit. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Was für ein Eindruck bleibt nach diesem Theaterabend?
Ist halt immer die Frage, ne? Wie traurig ist es oder wie viel Lebenslust und Feier lässt so einen Abend zu. Und das ist ganz klar ein Votum für das Theater. Es ist ein Spiel und Spielen ist ja immer ein Sieg über den Tod hinaus. Die neun zumeist Dementen des Pflegewohnheims am Kreuzberg spielen eine knappe Stunde lang eine Totenwache, tatsächlich wie sie im Titel steht. Und das kann ja heute vieles bedeuten. Hier ist es ein Zusammenkommen, eine Gemeinschaft an einem großen langen Tisch, fast wie ein Abendmahl. Eine Gemeinschaft, wie ein Spieler gerne sagt, Udo ist das, glaube ich, um der Toten zu gedenken. Zum einen sind das zwei verstorbene Ensemblemitglied, die alle sehr lieb hatten und die jetzt nicht mehr dabei sind. Zum anderen sind es auch zum Teil Elternteile, die Partner, PartnerInnen der Spieler, die dann quasi bildlich Platz nehmen an diesem Tisch und so heraufbeschworen werden. Die Totenwache ist quasi eine gemeinsame Feier der Lebenden, wo die Toten eben dann nochmal sich zuprosten mit den Lebenden, Käseigel essen, Spiele machen, auch so Quizzes machen sie, Wettbewerbe. Man erfährt einiges über die Vergangenheit der Leute. Modeboot, Boutiquebesitzerin Beate, Segelflieger Thorsten, hörbar aus Berlin, schon der Papa flog ein Flugzeug im Zweiten Weltkrieg, Chemiker Erkehard, der Kommunist Bernd, die famose Jodlerin Elvira, die uns auch lange daran teilnehmen lässt, immer wieder, und Heidi, die zwar manchmal weit weg zu sein scheint, aber doch so Witze reißt, wie ob ich an Geister glaube. Klar, ich bin ja selbst ein Geist. Und hier, hören wir mal rein, erinnert sich Heidi an ihre Mutter.
Ich hab dich sehr lieb, Mama. Du hast immer für uns gesorgt und hast Mäntelchen genäht, Mützchen genäht, alles mit der Hand.
Hier hören wir das Akkordeon von Annika Hein, die das immer wieder begleitet, die Musikerin, manchmal auch Dinge einspielt. Und haben Sie es gehört, das leise Flüstern im Hintergrund?
Da waren mehrere dazwischen. Personen beteiligt.
Genau, das sind fünf Kinder und Jugendliche, in diesem Fall alles Mädchen, die den Betagten helfen, sie rumführen, ihnen eben auch Dinge einsagen. Die Gruppe selbst nennt das Tandems, ne? Zwischen der Kinder und den Betagten.
Und wie finden diese Gruppen zusammen über den Abend?
Ja, die sind schon eine Weile mit dabei, einige auch nicht mehr. Vor 5 Jahren schrieb eine Gruppe von Schülerinnen der Rüdli-Schule, früher mal berühmt-berüchtigt hier in Berlin, der Regisseurin, weil die sich da an der Schule mit alten Menschen beschäftigt hatten und die wollten was machen mit denen. Und so kamen die, glaube ich, jetzt auch schon bei der 5. Produktion mittlerweile dazu, denen zu helfen. Es ist eigentlich schon fast klar, oder? Wie sich die Alten über die Kinder freuen. Das sieht man wirklich, weil die sind sehr nah bei ihnen, flüstern ihnen was zu, berühren sie auch. Das wirkt alles total vertraut und trotz der unterschiedliche Verfassung der BewohnerInnen, die da mitspielen, doch sehr gelöst. So normal halt, ne? Wenn viele, auch Angehörige, vielleicht kennen Sie das, ja zunächst stark fremdeln mit solchen Institutionen, also eine Schwellenangst haben, da überhaupt reinzugehen. Und es ist halt immer wieder auch lustig, weil selbst die Kinder manchmal Fehler machen, nicht nur die Alten. Und die Alten plötzlich dann laut fragen, ich glaube, das war wieder Heidi, Herr, was erzählst du denn hier, wenn sie etwas nicht verstehen, was ihnen gerade eingeflüstert wurde.
Ja, und irgendwie findet man dann doch zusammen am Schluss als Gruppe. Gab es denn jetzt an diesem Abend überhaupt so eine richtige Handlung, von der man sprechen kann?
Ja, ich glaube schon. Die Totenwache ist schon ein Versuch, über den Tod zu reden, die Toten zu erinnern, sie bildlich an den Tisch zu bitten, aber den Tod eben genauso in die Schranken zu weisen, ne? Indem man diese Grenze Tod-Leben eben aufweicht. Und der Tod tritt aber auch sehr konkret auf. Man schickt ihn sehr konkret weg. Er tritt nämlich auf, gleich zu zweit, die beiden quasi Anführungsschlusszeichen richtigen Schauspieler. Michael Hahnemann ist auch schon 80 und Till Winter, beide kennt man aus Fernsehen und Film, Hahnemann auch aus dem Theater, treten so mit Sonnenbrillen auf und mit einer Bahre und fragen, na, wer möchte? Und wenn sie zum zweiten Mal kommen, ziehen die Kinder so weiße Masken auf und pfeifen ganz schrill und schicken sie wieder weg. Also das Theater, die Maske, die dafür steht, ist das Medium, das dem Tod die Tür weist.
Die Regisseurin inszeniert jetzt schon im 10. Jahr Stücke im Pflegeheim am Kreuzberg in Berlin. Und bei diesem Projekt handelt es sich jetzt ja nicht um ein Vermittlungsprojekt von Staatstheatern beispielsweise, die sagen, wir gehen jetzt mal aus unseren gewohnten Räumlichkeiten raus, rein in die Stadt. Das kennen wir ja, das machen ja mittlerweile immer mehr Institutionen auch glücklicherweise. Wie ist das in diesem Fall organisiert?
Ja, das ist schon eine private Initiative von Christine Vogt, die ja früher auch mal das Theater Tikva mitbegründet hatte. Und das ist ein Theater für kognitiv Beeinträchtigte oder Behinderte, wie man früher gesagt hat. Und es ist erstmal überhaupt nicht leicht, in solchen Institutionen überhaupt zu proben. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind sehr geregelte Abläufe jeden Tag. Plötzlich muss das Essen verschoben werden. Die Leute sind zu gut drauf oder sie sind zu schlecht drauf nach den Proben. Das hat mir Frau Vogt erzählt. Das ist das eine. Das andere ist, die Förderung für kulturelle Bildung und Kunst für Alte ist nicht vorhanden. Das muss man so brutal sagen. Und die Regisseurin Vogt nimmt da selbst auch kein Blatt vor den Mund.
Wenn Menschen noch zu rehabilitieren sind oder wenn es um Kinder geht und um Jugendliche geht, dann gibt es Förderung oder gab es bis anhin Förderung. Und ich sage es knallhart, da wo die Menschen, wie in unserem Fall, Anfang 80 bis Ende 90 sind, da bekommt man den Eindruck, ja, es lohnt sich halt nicht mehr, sterben sowieso. Das muss ich so sagen, das ist wirklich meine Erfahrung.
Ja, das ist eine harte Erfahrung. Da gibt es Stiftungen, die da dran sind. Das Stiftung Union Hilfswerk und die Dürr-Stiftung, glaube ich, auch. Und noch ein paar weitere. Aber da Förderung zu kriegen, das geht, glaube ich, bis an nur in Nordrhein-Westfalen. In Berlin auf jeden Fall nicht. Wenn man will, ist die Totenwache also nicht nur ein Spiel gegen den Tod, sondern auch ein Aufbäumen gegen die Verdrängung der Lebenden, die die Alten nicht so gerne fördern. Vielleicht, weil sie nicht so gerne sehen. Denn die eigene Eigenendlichkeit wird da ja stets auch mitgespiegelt. Allerdings nicht immer so lustig wie in dieser Totenwache.
Vielen Dank, Tobi Müller, für das Gespräch und den Besuch hier bei Fazit.
Danke auch.
Und die nächsten Vorstellungen von Totenwache finden morgen und am Samstag im Pflegeheim am Kreuzberg in Berlin statt. Die Bayerische Staatsgemäldesammlung enthält über 30.000 Objekte. Darunter gibt es auch einen Fotobestand mit mehr als 10.000 Werken. Und auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Sammlungen. Zeitgenössische Fotografie seit den 70er Jahren oder eine ganz andere Schiene. Die Sammlung Ann und Jürgen Wilde. Hier geht es vor allem um Fotografien der neuen Sachlichkeit aus den 20er und 30er Jahren. Und jetzt gibt's in der Pinakothek der Moderne in München eine Premiere. Erstmals wurde versucht, die beiden sehr unterschiedlichen Sammlungen in einer Fotoschau miteinander zu verweben. On View heißt die Ausstellung, die Julie Metzdorf für Fazit besucht hat.
Kaum hat man die große Treppe zur Sammlung Moderne Kunst erklommen, fällt der Blick auf das erste Foto. Thomas Strutz Art Institute of Chicago. Zu sehen sind Menschen, die Gemälde betrachten. Eine Frau im rot karierten Kleid mit Kinderwagen. Eine andere mit den Händen in typischer Museumshaltung hinter dem Rücken verschränkt. Beide blicken auf eine Straßenszene, Paris bei Regen. Neben dieser großen farbigen Arbeit aus dem Jahr 1990 eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Anne Biermann von 1929. Der Blick aus ihrem Atelierfenster auf die Rückwand eines anderen Hauses. Es scheint, als würden die Fenster von dort zurückblicken. Es geht um das Sehen in dieser Schau. Nicht um den Schnappschuss, sondern um komplexe Bildkonzepte, um Fokussierung, Ausschnitt, Inszenierung. Simone Förster, Sammlungsleiterin der Stiftung Ann und Jürgen Wilde.
Die Fotografie ist die Möglichkeit, etwas zu zeigen, was mit dem reinen Blicken durch das Auge, das bloße Auge, eigentlich nicht so zu sehen oder wahrzunehmen ist. Und erst die Fotografie fokussiert auf etwas, wählt einen Ausschnitt, kommt so nahe oder zeigt Konstellationen, wie sie einem begegnen, aber oft nicht so bewusst wahrnehmbar sind.
Die Ausstellung präsentiert die Fotobestände der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen als Begegnung. Da ist etwa eine Fotografie von August Sander, die drei Jungbauern von 1914, eine Inkunabel der Fotografie der neuen Sachlichkeit. Es zeigt die drei jungen Männer im feinen Sonntagsanzug auf einem Feldweg, vermutlich auf dem Weg zur Kirche oder zu einem Fest. Das Foto ist Teil der 600 Werke umfassenden Serie »Menschen des 20. Jahrhunderts«. Hinter dem Projekt stand die Idee, die Welt mit Hilfe von Fotos zu begreifen, erfassbar zu machen. Direkt neben den drei Herren im Anzug die Serie The Brown Sisters von Nicholas Nixon. Seit 1975 trafen sich die vier Schwestern einmal im Jahr und ließen sich fotografieren. Immer in Schwarz-Weiß, immer in der gleichen Aufstellung. Ein einzigartiges Langzeitprojekt, sagt Franziska Kunze, Sammlungsleiterin für Fotografie und zeitbasierte Medien.
Man beobachtet die Schwestern eigentlich beim Älterwerden dabei, wie sie sich verändern, wie sich auch die Dynamik zwischen den Schwestern teilweise verändert. Es hat dann 2020 einen besonderen Moment gegeben, als wir alle in der Pandemie weltweit steckten. Dort ist dann ein Bild entstanden, das eben auch über einen Videoscreen aufgenommen wurde, also diese typischen Kacheln.
2022 erklärten die Schwestern das Projekt für beendet, um jeglicher Form von Schicksal zuvorzukommen. Zum ersten Mal sind die 48 Fotografien nun in ihrer Gänze zu sehen, als fotografischer Versuch, Zeit zu erfassen, vielleicht sogar das Menschsein an sich. Auf jeden Fall das Wesen menschlicher Beziehungen. Jedes Foto stellt immer auch die Frage nach der Beziehung des Abgebildeten zum Betrachter und zum Fotografen. In den 48 Bildern der Brown Sisters schiebt sich manchmal auch der Schatten von Nicholas Nixon mit ins Bild. Paul Mpagi Sepuya treibt das Wechselspiel zwischen Fotograf, Porträtiertem und Betrachter, zwischen Zeigen, Sehen und Verstecken in seiner Drop-Szene auf die Spitze. Er hat sich vor einem Spiegel aufgenommen, sich dabei aber so hinter einem Vorhang versteckt, dass nur seine Hand am Auslöser zu sehen ist. Das Foto, das das Publikum am Ende sieht, zeigt eine Kamera auf einem Stativ zwischen schweren schwarzen Vorhängen, zentral im Bild und genau auf den Betrachter ausgerichtet.
Wir sehen die Hand, die auslöst, wir sehen den Körper dahinter, wir sehen eine Brille auf dem Boden. Wir sehen aber auch noch einen zweiten Körper, der eine andere Hautfarbe hat, einen nackten Oberarm, könnte man männlich lesen. Und schon ist man in so ein Dickicht von Bezugspunkten eigentlich verwickelt und beginnt zu entschlüsseln und sich aber dabei gleichzeitig auch immer selbst zu sehen, weil diese Kamera ja doch wieder auf einen selbst gerichtet ist, auch wenn sie den Spiegel zeigt.
Fast 100 Jahre früher hat sich Germaine Krull ebenfalls in einem Spiegel fotografiert. Auch sie ist praktisch nicht zu sehen. Sie hält die Kamera so vor ihr Gesicht, dass nur ihre Hände zu sehen sind, mit Zigarette und Siegelring. Wie sie aussieht, ist egal. Sie rückt hier ihre Identität als Fotografin ins Zentrum. 10.000 Fotografien umfassen die Bestände der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die Auswahl für die Ausstellung eine Qual. Aber die Kuratorinnen haben sich klug an ihre Sache gehalten und genau das gemacht, was eben auch die Fotografie macht. Fokussieren, inszenieren, Parallelen aufzeigen. Und so vom flüchtigen Blick zum echten Hinschauen und weiter zum Denken lenken.
Julie Metzdorf über die Ausstellung On View. Sie ist noch bis zum 12. Oktober in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen. Und jetzt kommen wir bei Fazit zur Kulturpresseschau mit Arno Orzesek. Und ich sag jetzt schon mal, sorry.
Wollten wir eigentlich nicht, tun wir jetzt aber doch. Wir beginnen unsere Kulturpresseschau ein weiteres Mal mit Donald Trump. Genauer gesagt mit dem Parfüm, das er nun herausbringt. Das Duftwasser des 45. und 47. US-Präsidenten heißt raffinierterweise Trump Victory 45-47 und ist der Tageszeitung Die Welt eine tiefsinnige Würdigung wert. Aus unserer Sicht lässt sich die vergoldete Herrenfigur auf dem Flakon als Kim Jong-un nach langer Fastenkur beschreiben. Der Weltautor Jan-Ulrich Eckert jedoch fühlt sich an James Bond erinnert und erklärt, auf eine seltsame Art steht Victory 45-47 stellvertretend wie kein anderes Produkt für das Phänomen Donald J. Trump. Besonders deutlich wird das daran, dass die Produktseite keinerlei Informationen über die Zusammensetzung und die Noten des Dufts liefert. Was auf den ersten Blick dubios erscheint, fügt sich passgenau in die Strategie des Tausendsassers im Weißen Haus ein. Was zählt, ist die Verpackung. Der Flakon selbst ist das Produkt, der Inhalt völlig nebensächlich. Politik wird zum Lifestyle. Ideologie wird Duftnote, Wahlkampf wird Konsum. Falls Sie so duften wollen, wie es die Parfümwerbung verspricht, nämlich nach Sieg, Stärke und Erfolg, Victory 45-47 kostet $249. Es gibt auch eine Pur-Femme-Variante. Der 4. Juli ist in den Vereinigten Staaten der Nationalfeiertag und der war für den emeritierten Soziologen Andrei S. Markowitz immer ein erhabenes und fröhliches Ereignis, wie es in der Tageszeitung heißt. Doch damit ist es vorbei, erklärt Markowitz. Kurz gesagt, ich sehe, wie die letzten verbleibenden Jahre meines Lebens von der Skilla des Trumpismus zerstört werden. Trump ist im Begriff, so ziemlich alles zu zerstören, was ich in Amerika zu lieben gelernt habe. Und ich sehe die Charybdis des Antisemitismus, die an den heiligsten Orten meines Lebens am stärksten ist, nämlich in der Welt von Elite-Universitäten wie Columbia, Harvard und der University of Michigan. Trumpismus? Wo soll ich da anfangen? Es ist eine Bewegung, die stolz auf ihre Arroganz und Ignoranz ist. Sie kennt nur die nackte Machtausübung. Es ist eine Bewegung, die die Schwachen verachtet, die rohe Gewalt preist. Das Amerika, das für mich einen Zufluchtsort darstellte, gibt es nicht mehr. Niedergeschlagen, der Taz-Autor Markowitz. Das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung ist streikbedingt arm an Seiten, uns haben nur zwei erreicht. Unter dem Titel »Hauptsache mit Gefühl« geht der schottische Schriftsteller John Niven der Frage nach, darf man von der Oasis-Tour nicht zu viel erwarten, wenn man nicht enttäuscht werden will? Zum Hintergrund. Die zerstrittenen Gallagher-Brüder Noel und Liam haben sich als Köpfe der legendären Britpop-Band Oasis so weit zusammengerauft, dass sie wieder auf Tour gehen. 41 Konzerte auf 5 Kontinenten waren umgehend ausverkauft. Niven, dessen Theaterstück The Battle über die Bands Oasis und Blur nächstes Jahr Premiere hat, frotzelt nun in der SZ: Band-Wiedervereinigungen erinnern mich immer an die Worte von Samuel Johnson über zweite Ehen. Demnach stellen sie den Triumph der Hoffnung über die Erfahrung dar. Und dann beginnt Niven zu schwärmen. Blur hatten 3 gut aussehende Jungs in ihrer Band, aber das reichte nicht, um gegen einen Liam Gallagher anzutreten. Unglaublicherweise sieht er heute noch genauso cool aus und sein Charisma ist generationsübergreifend. Meine 17-jährige Tochter und ihre Freunde finden Noel ganz okay, aber er ist nur ein mürrischer alter Mann. Jemand, der ihren eigenen Vätern nicht unähnlich ist. Liam hingegen? Er ist der König, der Don, eine Diva. Liam ist greatest of all time, eine absolute Legende, auch 30 Jahre später. In der Welt allerdings, erklärt Jochen Overbeck, im Mutterland des Pop sind nicht alle begeistert von der Wiederkehr der Gallagher-Brüder. Guardian-Kritiker Simon Price nennt Oasis die schädlichste popkulturelle Kraft der jüngeren britischen Geschichte. Ihr Sound sei rückwärtsgewandt, das, was sie von sich geben, häufig reaktionär und homophob. Es ist kein Zufall, dass Oasis die Lieblingsband von Flaggenfetischisten und Reformwählern ist, schreibt Price, also Anhängern der rechtspopulistischen Anti-EU-Partei von Nigel Farage. Jochen Overbeck, in der Welt. Und das war's für heute. Alles Gute und auf bald.
Da kann ich mich Arno Ozesek nur anschließen. Ich bin Charlotte Oehlschlegel, verabschiede mich für heute hier bei Fazit und wünsche eine gute Nacht.